Okay, wir starten. Die Lehre nennt sich, siehe, Neues ist geworden. Weil im 2. Korinther 5,17 sagt uns der Paulus, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Also Gott hat eine ganz neue Sache ins Leben gerufen. Mit Jesu Opfertod, mit seiner Auferstehung, der Himmelfahrt und der Ausgießung des Heiligen Geistes, hat er ein neues Zeitalter begonnen mit der Menschheit. Darum sagt er ja, wenn jemand in Christus ist, und das ist die Voraussetzung, dann ist er dabei in dieser Sache, der neuen Sache und dem neuen Zeitalter. Dann ist er sozusagen, wie der Paulus das ausdrückt, eine neue Schöpfung, von Neuem geboren. Das Alte, der alte Zustand des Sündenfalls, der Sünde, des Gesetzes, der Schwachheit, des geistlichen Todes, dieses ist vorbei, jetzt hat was Neues angefangen. Und auch bei uns, wenn wir Jesus als unseren Herrn annehmen und ihn glauben, ab dem Moment beginnt auch etwas Neues oder hat was Neues begonnen, weil wir sind ja doch alle schon länger gläubig. Jesus sagte in Lukas 16,16, das Gesetz und die Propheten gehen bis auf Johannes den Täufer. Von da an wird die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigt und jeder dringt mit Gewalt hinein. Ich habe die Hoffnung für alle Übersetzungen von diesem Vers herausgeschrieben, weil das drückt es irgendwo verständlicher aus. Also Lukas 16,16, bis Johannes der Täufer kam, waren das Gesetz von Mose und die Lehren der Propheten die Maßstäbe für alles Handeln. Seitdem wird die frohe Botschaft vom Reich Gottes verkündet. Und alle wollen unbedingt hinein. Und ich denke, das drückt es irgendwo schöner aus und besser verständlich aus. Also ab jetzt, oder ab der Auferstehung von Jesus, ab der Ausgießung des Heiligen Geistes, ist die Botschaft vom Reich Gottes maßgeblich und nicht mehr Gesetz, Mose, Propheten und so weiter. Wir sind jetzt im Zeitalter der Gemeinde, im Zeitalter der Gnade, ja, im Zeitalter des geistlichen Volkes Gottes, könnte man sagen, im Zeitalter des Reiches Gottes. Ja, vorher ging Gott mit den Nachkommen Abrahams, mit seinem Volk Israel durch die Zeiten, hunderte Jahre. Aber wegen ihres Unglaubens, ihrer Sturheit, ihres Murrens, ja, und unterm Strich der Grund war die Sündhaftigkeit, hat Gott sie dann durch Mose auch noch unter das Gesetz gestellt. Das Gesetz wird in Galater 3, 24 und 25 als Zuchtmeister bezeichnet. Und so ist es tatsächlich ein Zuchtmeister. Zuchtmeister in dem Sinn, wenn du nicht das alles so machst, dann gibt's Strafe. Ja? Der erhobene Zeigefinger vom Zuchtmeister. Wehe, du übertrittst ein Gebot. Aber dieses Zeitalter ist vorbei. Das ist mit Jesus abgeschlossen worden. Jesus hat das Gesetzeszeitalter beendet. Und zwar hat er das so gemacht, er hat die Forderungen, die das Gesetz an die Menschheit gestellt hat, erfüllt. Er hat nicht gesagt, jetzt machen wir es einfach weg, zerreißen wir dieses Gesetzbuch, sondern es war Gottes Gesetz, ja, und es musste erfüllt werden. Und das hat Jesus getan. Er hat es also nicht aufgelöst, sondern er hat es erfüllt. Er hat erstens selber, als er auf Erden war, als Mensch das Gesetz nicht übertreten. Und zweitens hat er die Forderung des Gesetzes, dass der Sünder Strafe erleiden muss und damit sterben muss, auf sich genommen. Er ist selber zur Sünde geworden, hat sich als unser Stellvertreter da, als Opfer da gebracht und hat die gerechte Strafe, die gerechte Forderung des Gesetzes eben auf sich genommen. Somit ist das Gesetz erfüllt und somit ist das Gesetz auch zu Ende gegangen. Das ist wichtig, weil die Religion lehrt den Leuten immer noch das Gesetz, 10 Gebote, und wenn du nicht die Gebote hältst, dann ist Gott sauer auf dich und dann wirst du nicht gesegnet und bla 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 bla. Und das bringt die Leute unterm Strich unter das Gesetz und unter den Fluch und unter Verdammnis. Aber Römer 10,4 sagt ganz eindeutig, denn Christus ist des Gesetzes Ende, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Und das ist eine wunderbare Aussage. Gibt es eigentlich nichts daran zu rütteln. Gesetzesende heißt Ende, aus Ende, ja, durch Christus. Und Christus ist jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Das ist der Vorteil, wenn man wirklich an Jesus glaubt, dann wird einem der Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Das heißt, man zieht Christus an, man zieht den Mantel der Gerechtigkeit an, bildlich gesprochen, und man ist nicht mehr der arme Sünder, sondern eben der heilige, gerechte Sohn oder Tochter Gottes. Das ist die neue Sache, die eben mit Jesus begonnen hat. Gerechtigkeit aus Glauben an Jesus und aus Glauben an das Opfer seines Leibes und seines Blutes. Weil irgendwo so an Jesus glauben, ja, das tun vielleicht viele Religiöse auch, aber ob sie vom Herzen her glauben, möchte ich dann oft einmal in Frage stellen, wenn man dann noch irgendwie andere Zusatzmittel braucht, von der Maria angefangen, über Heilige, über irgendwelche Engel, über Wallfahrten und keine Ahnung, was sie alles für Erfindungen gemacht haben. Also entweder Jesus voll und ganz oder eben nicht Jesus. Aber Jesus plus noch alle möglichen anderen Mittelchen, das funktioniert nicht, weil das deutet darauf hin, dass derjenige nicht glaubt und schon gar nicht glaubt, dass Jesus mit seinem Kreuzeswerk für ihn alles erledigt hat. Gesetzestreue Juden hatten und haben auch heute noch großen Eifer für Gott. Aber der Paulus sagt, es nützt ihnen wenig, weil sie es nicht mit richtiger Erkenntnis machen. Die gehen mit falscher Erkenntnis an die Sache. Ich lese mal vor, Römer 10, 2 und 3. Denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht mit rechter Erkenntnis. Denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigene aufzurichten trachteten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Also sie hatten Eifer für die Sache Gottes, aber eben falsch gedacht. Sie haben nicht erkannt, dass die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben kommt und versuchten, ihre eigene aufzurichten in Form von Gesetzeswerken. Und damit haben sie sich nicht dem Glauben unterworfen, der ihnen eigentlich relativ günstig zur Gerechtigkeit verholfen hätte. Sie wollten es einfach nicht wahrhaben, dass Gerechtigkeit durch Glauben kommt. Ja, was ist denn dann mit unserem Gesetz? Das hat doch Gott gegeben durch Mose. Das können wir doch nicht einfach so wegwerfen. Da halten wir dran fest, ganz partout. Also sie versuchten, ihre Werksgerechtigkeit aufrecht zu erhalten. Ja, so dickköpfig, rebellisch und stur kann man sein, wenn man religiös ist. Gibt es heute immer noch. Wir waren doch immer schon katholisch, wir waren doch immer schon evangelisch, wir waren doch immer schon Zeugen Jehovas oder was oder Moslems oder sonst was. Das ist doch nicht falsch, das haben doch so viele gemacht, sagen doch die meisten. Aber es liegt nicht an dem, wie viele was falsch gemacht haben, sondern es liegt an dem, was Gott sagt. Das ist der Maßstab, was Gott sagt und nicht, was die Leute sagen oder schon jahrhundertelang gemacht haben. Also die Juden waren so hartnäckig erpicht auf ihr Gesetz, als der Pilatus den Jesus freigesprochen hat, weil er keine Schuld an ihm gefunden hat, haben sie gesagt, wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben, weil der hat sich selber zu Gottes Sohn gemacht. Kannst du in Johannes 19,7 nachlesen. Also sie pochten hartnäckig auf ihr Gesetz und sie wollten diesen Jesus eben weghaben. Der Pilatus sollte ihn ausliefern zum Kreuzigen. Das haben sie aber dann nicht aufgehört, diesen Eifer. Sie haben auch nachher noch die Christen verfolgt in diesem Eifer, in ihrem religiösen Wahn. Das kann man doch nicht zulassen, dass die jetzt auch noch alle so weitermachen wie dieser Jesus. Und da waren sie wirklich, ja, wie sagt man bei uns, hasakisch. Aber Gott hat sich nicht stoppen lassen. Er hat ein neues Zeitalter angefangen und hat die Gemeinde gegründet. Und wenn wir die Evangelien und die Briefe des Paulus jetzt einfach mal anschauen, dann sehen wir, Gott macht ab dem Zeitpunkt keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Heiden. Alle, die Jesus als Herrn annehmen und ihn bekennen, werden errettet. Sie werden zu Gottes Kindern, Gottes Volk und zu Bürgern des Himmelreiches. Egal, was sie vorher waren, auf das kommt es überhaupt nicht drauf an. Beweis ist Römer 10, 11 bis 13. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Also, jeder, der den Namen des Herrn Jesus anrufen wird, wird errettet werden. Ganz wichtig, egal aus welchem Hintergrund er kommt. Aber den jüdisch geprägten Leuten und auch Christen musste das erst einmal klar gemacht werden. Ja, selbst der Petrus hat es lange nicht kapiert. Und als der Herr ihm dann, als er Mittagszeit war, er doch auf dem Dach und hat gebetet, dann hat er eine Vision gehabt und kannst nachlesen, Apostelgeschichte 10, ab Vers 10. Und in dieser Vision hat ihm Gott gezeigt, dass auch die Heiden jetzt angenehm sind, wenn sie an Jesus glauben. Und er sagte dann in Vers 34, Petrus aber tat den Mund auf und sprach, in Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jeder Nation ist, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, ihm angenehm. Ja, der Petrus hat es begriffen, er hat es kapiert. Und dann erst nach und nach auch die anderen. Die Juden, die haben Jesus abgelehnt. Also nicht das normale Volk, sondern eben die religiösen Juden, die vorn dran sind vor allen Dingen. Die waren eifersüchtig, die wollten diesen Jesus nicht haben und haben ihn eben abgelehnt. Sie haben dem Wort nicht geglaubt. Und dann hat Gott sich gedacht, okay, dann nehme ich jetzt die Heiden, dass sie auch hinzukommen können zu meinem Königreich. Und damit will ich die Juden, die eigentlich mein Volk sind, eifersüchtig machen. Das ist der Dreh. Wir als Gemeinde, wir sollten die Juden eifersüchtig machen. Im Römerbrief 11,11 sagt uns hier der Paulus, durch ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Also die Juden sollten eifersüchtig werden, wenn sie merken, hey, jetzt haben die von den Nationen plötzlich unseren Gott. Das ist doch unser Gott. Und jetzt haben die Jesus und haben den Heiligen Geist und beten in neuen Sprachen. Es war so Gottes Plan, die Juden eifersüchtig zu machen, um sie damit zu Jesus zu treiben und damit zu erretten. Aber ihre religiösen Herzen, die waren so verstockt und verhärtet, so egoistisch, hartherzig und so gesetzesaffin. Da ging nichts, das war zu betoniert. Und ich denke, dass der Herr darüber doch sehr traurig ist, wenn du dir vorstellst, der hat für die Juden, für diese Leute sowas von gelitten am Kreuz. Und trotzdem wollten sie ihn nicht haben. Sie haben ihn noch immer als ihren Messias abgelehnt, weil er anders war, wie sie sich das vorgestellt haben. Aber wie gesagt, auch für die Juden ist Jesus notwendig, weil wenn es eine Hintertüre gäbe, eine zweite Möglichkeit oder eine Green Card, das gibt es halt alles nicht, dann hätten die damals ja den Juden nicht das Evangelium predigen müssen, wenn sie trotzdem gerettet worden wären. Also ohne Jesus sind auch die Juden nicht gerettet, verloren und brauchen genauso Jesus wie all die anderen. Geht nicht anders. Und deshalb hatten auch die ersten Christen immer mit diesen religiösen Juden Probleme. Den Stephanus haben sie doch gesteinigt. Paulus, damals noch Saulus, war auch dabei und war unterwegs, die Christen zu verfolgen, ins Gefängnis zu schmeißen, bis ihm Jesus begegnet ist, bis es kapiert hat, um was es wirklich geht. Und das ist heute immer noch so, wenn Gott was Neues in die Wege leitet, eine neue Bewegung, wenn es wieder ein Stück vorwärts geht, dann sind die anderen vorher immer gleich mal dagegen, weil sie im religiösen Sumpf verstrickt waren oder sind. Es ist leider so, aber naja, gut, Gott muss immer wieder an verschiedenen Orten so Erweckungswellen hervorbringen, wie zur Zeit Luthers oder dann auch die Baptisten und dann die Pfingstler und dann die charismatische Bewegung und so weiter. Aber immer waren dann die, wo vorher dran waren, plötzlich dagegen, weil sie dachten alle, das, was wir haben, das ist das Richtige, mehr gibt's nicht. Und das ist halt einfach falsch, weil es wird immer eine Zunahme sein, weil Gott noch nicht am Ende ist mit seinem Plan, den er sich für die Menschheit ausgedacht hat. Paulus und Barnabas mussten es am eigenen Leib spüren, dass ihnen Wind entgegenging. wenn ich hier mal lese, Apostelgeschichte 13, ab 44. Am nächsten Sabbat aber versammelte sich fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes zu hören. Als aber die Juden die Volksmengen sahen, wurden sie von Eifersucht erfüllt und widersprachen dem, was von Paulus geredet wurde, und lästerten. Paulus aber und Barnabas sprachen freimütig: Zu euch musste notwendig das Wort Gottes zuerst geredet werden. Weil ihr es aber von euch stoßt und euch selber des ewigen Lebens nicht würdig haltet, siehe, so wenden wir uns zu den Nationen. Denn so hat uns der Herr geboten: Ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt, dass du zum Heil seist bis an das Ende der Erde. Als aber die aus den Nationen es hörten, freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn, und es glaubten, so viele zum ewigen Leben verordnet waren. Das Wort des Herrn aber wurde ausgebreitet durch die ganze Gegend. Die Juden aber erregten die anbetenden, vornehmen Frauen und die Ersten der Stadt und erweckten eine Verfolgung gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihren Grenzen. Sie aber schüttelten den Staub von ihren Füßen gegen sie ab und kamen nach Ikonion. Sehen wir, fast die ganze Stadt ist zusammengekommen, die wollten das Wort Gottes hören. Und ja, eifersüchtig sind sie geworden, die Juden. Aber falschrum eifersüchtig, nicht so eifersüchtig, dass, ja, jetzt ist dieser Jesus das Richtige, jetzt wollen wir den auch haben, sondern erst noch richtig dagegen. Sie widersprachen dem, was Paulus und Barnabas geredet haben. Sie lästerten, ja, und sie haben sie letztendlich vertrieben. Und weil sie haben auch Jesus vertrieben, sie haben das Wort Gottes von sich gestoßen, habe ich gerade vorgelesen. Die Juden erkannten Gottes großartigen Plan nicht. Sie hielten so sehr an ihren alten Traditionen und dem Gesetz fest, das waren sie gewohnt, und was Neues, das wollen wir nicht haben. Ja, nur sie sind die Richtigen und sie sind das wahre Gottesvolk und die Heiden sind Sünder und sie sind Hunde und bla bla bla. Genauso ist oft heute auch noch. Wenn du mit dem Evangelium um die Ecke kommst, dann sind die Religiösen erst einmal dagegen. Sie verspüren da Konkurrenz im Nacken vielleicht oder keine Ahnung, was da in den Köpfen so vorgeht. Aber wenn man jetzt einmal bedenkt, die Juden damals, die haben auch das Jesaja-Buch gelesen, wo in Kapitel 49,6 drinsteht: So mache ich dich auch zum Licht der Nationen, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Ja, das hätten sie eigentlich nachlesen können, aber sie haben es wahrscheinlich übergangen oder haben das nicht kapiert. Da hat schon geheißen, dass auch die Nationen gerettet werden sollen. Die Juden dachten, Gott würde für sie das Reich Davids wiederherstellen. Ja, weil der Messias auch als Davids Sohn bezeichnet wurde. Und nach ihrer Vorstellung meinten sie, der Messias ist so ein irdischer Kriegsherr, wie der David war. Und der wird die römische Besatzungsmacht aus ihrem Land vertreiben und so ein Groß-Israel wieder aufbauen. Das war ihre Vorstellung, was der Messias tun sollte. Aber es war eine Gottesvorstellung. Gott hat einen ganz anderen Plan gehabt. Gott wollte eine neue Art von Mensch, ein neues Volk, ein neues Israel schaffen. Eine neue Art eines Reiches, ein Himmelreich, ein geistliches Reich und nicht ein irdisches, weltliches Reich. Das war Gottes Plan. Und die Bevölkerung dieses Himmelreiches sollten die wiedergeborenen Gläubigen sein. Und dazu eben ein neues Volk aus den Heiden und aus den Juden in Christus zusammengefügt. Und so hat es Gott sich ausgedacht und so hat er das gemacht. Und das konnten die religiösen, gesetzlichen Juden erstens nicht verstehen und zweitens konnten sie es auch nicht aufhalten. Am Pfingsttag, als der Heilige Geist ausgegossen wurde, hat sich eine Prophezeiung Jesajas erfüllt. Ja, da wurde dieses neutestamentliche Israel geboren. Das heißt in der Apostelgeschichte, 3000 Menschen wurden an diesem Tag von Neuem geboren, als Petrus das Evangelium predigte, nachdem er mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde. Und ja, alle haben sie in ihrer eigenen Muttersprache verstanden, was der Petrus gesagt hat. Und es ging so weiter. Täglich tat der Herr hinzu, heißt in Apostelgeschichte 2,47. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Und im 4. Kapitel, Vers 4, heißt es hier: Viele aber von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer kam auf etwa 5000. Und da hat sich Jesaja 66 auch erfüllt, wo geschrieben steht, wer hat so etwas gehört, wer hat dergleichen nie gesehen? Wird ein Land an einem einzigen Tag zur Welt gebracht oder eine Nation mit einem Mal geboren? Denn Zion bekam Wehen und gebar auch schon seine Söhne. Ja, dieser Vers hat sich da erfüllt. Das ist meine persönliche Meinung, weil offiziell in christlichen Kreisen wird ja behauptet, dieser Vers hat sich erfüllt am 14.05.1948 bei der Staatsgründung von Israel wieder. Das ist nicht meine Meinung, aber gut, weil es ist nämlich so, jeder Staat wird an irgendeinem Tag offiziell gegründet und das neue Israel wurde auch nicht nur an diesem einen Tag aus dem Boden gestampft. Da gab es viel Vorbereitung. Erst wurde einmal überlegt, wo machen wir es hin, was brauchen wir für einen Regierungssitz und bla bla bla. Und da gibt es auch jede Menge zu tun. Und oft gibt es viel Streit vorher und Kriege werden oft einmal vorher geführt, bis so ein Staat dann sich herauskristallisiert und gegründet werden kann. Ja, wenn man jetzt nimmt, unsere Bundesrepublik wurde am 23.05.1949 gegründet. Da könnte man auch sagen, ja, an einem Tag ist ein neues Land geboren. Aber das nicht, aber als der Heilige Geist gefallen ist und 3000 Leute haben sich bekehrt und weiter Leute und dann 5000 Männer, ohne die Frauen heißt es da. Das ist eine Staatsgründung, da hat sich das Reich Gottes auf der Erde gegründet. Nicht ein irdischer Staat, das ist nicht falsch, sage ich. Jesus sagte nämlich, sein Reich ist nicht von dieser Welt. Das heißt, es ist nicht nach der Art der Reiche und der Staaten dieser Welt. Weil sein Reich ist ein geistliches Reich. Und das dürfen wir nicht vermischen und nicht durcheinander bringen. Sonst kommen wir da schon, wie man sagt, in Teufelsküche. Ja, da müssen wir schon schauen, was das Neue Testament uns wirklich mitteilt. Ja, und die Apostel, und die haben auch nicht irgendwie ein Parlament gegründet und ein Militär aufgestellt und gegen die Römer dann angegangen. Nein, sie haben das geistliche Königreich Jesu verkündet und demonstriert in Kraft. Und Jesus hat klar gesagt in Johannes 18,36, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Ja, wenn der irdisches Reich wäre, dann hätten sie gekämpft. Mit Waffengewalt hätten sie diesen Jesus verteidigt, dass er nicht gekreuzigt worden wäre. Aber eben, sein Reich ist nicht so wie die Reiche dieser Welt. Es ist nicht von hier, es ist ein himmlisches, ein geistliches Reich. Die weltlichen Reiche kämpfen mit Waffen und Gewalt, wie man ja momentan wieder sieht, wie es zugeht. Aber das ist nicht das Reich Gottes, dass jemand meint, ja, jetzt kommt dann Jesus, weil jetzt wird das große Israel wieder aufgebaut. Also das Reich Gottes funktioniert ganz anders. Hört, was Jesus sagte in Lukas 17, Abvers 20. Und als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, sieh hier oder sieh dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Also das heißt, das Reich Gottes kann man nicht mit physischen Augen sehen. Da ist es, oder da sind die Grenzen und da ist der Staat und da ist das Land. Das ist nicht Reich Gottes. Ja, und es kommt nicht so, dass man das beobachten könnte. Warum? Weil es schon lange da ist. Es ist mitten unter euch, sagt Jesus. Das Reich Gottes ist da, der Geist ist ausgegossen. Aber weil die Christen die Menschen nicht kapieren, haben sie keinen Zugang und keinen Zugriff zu den Dingen des Reiches Gottes, obwohl alles da ist. Und die Schrift sagt, das Reich Gottes besteht in Kraft. Warum sind dann die Christen so kraftlos? Dann stimmt sozusagen etwas nicht, oder? Also das Reich Gottes ist mitten unter uns, in geistlicher Form. Jesus sagte einmal zu den Jüngern, in Matthäus 21,43 steht es geschrieben, deswegen sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch weggenommen und einer Nation gegeben werden, die seine Früchte bringen wird. Also dieses Königreich, Gottesreich, ist von den Juden weggenommen worden, wegen ihres Unglaubens, weil sie Jesus so abgelehnt haben. Und es ist den Nationen gegeben worden, die Früchte bringen, das heißt die Glauben. Und zu den Jüngern selber sagte er, In Lukas 12, 32, fürchtet dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Die Gläubigen, ja, wenn es damals noch eine kleine Herde waren, die haben das Reich Gottes bekommen. Sie haben Zugang zum Reich Gottes. Sie sind Bürger des Reiches Gottes. Und die, die eigentlich Reich Gottes Bürger waren, die Juden, denen ist weggenommen worden. Und dann ist immer wieder dieses Problem mit den Juden, weil sie eben den Messias, Jesus, abgelehnt haben. Aber weder Gott noch die Christen, sie ließen sich nicht aufhalten. Weil Gott hatte Neues im Sinn und dabei hat er das immer noch im Sinn. Er hat noch nicht aufgehört. Es wurde damals ein neues, ein geistliches Israel gegründet in Christus. Ja, und Jesus Christus ist der König des Königreichs, König der Juden. Und das ist er und das bleibt er auch. Gott hat ein neues Bundesvolk, ein Volk des neuen Bundes gegründet. Oder es wurde geboren, kann man auch sagen. Und der neue Bund ist ja bekanntlich ein besserer Bund als der alte, weil im neuen Bund das Problem, dass die Menschen Sünder sind, gelöst ist. Durch die Wiedergeburt, durch das Opfer von Jesus, durch das, dass sie eine neue Schöpfung in Christus Jesus sind. Jetzt können die Bürger des Reiches, das neue Israel, Gemeinschaft mit Gott haben. Das war vorher nicht möglich. Da hatten sie nur das Gesetz und die Priesterschaft und so weiter. Aber die Leute konnten keine Gemeinschaft mit Gott haben. Aber jetzt, im neuen Bund, im besseren Bund, kann jeder Gläubige mit Gott Gemeinschaft haben. Das ist möglich geworden. Und da ist die Grundlage eben, 2. Korinther 5, 17, eine neue Schöpfung in Christus Jesus. Geistlich wieder lebendig gemacht und dann eben durch den Geist wieder mit Gottes Geist in Verbindung. Der Paulus sagt uns hier im Galater 6, 15 und 16, denn weder Beschneidung noch Unbeschnittensein gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung. Und so viele dieser Richtschnur folgen werden, Friede und Barmherzigkeit über sie und über das Israel Gottes. Also nicht mehr, ja, wir sind die Beschnittenen und ihr seid die Unbeschnittenen. Aus der Sicht der Juden haben ja die Unbeschnittenen, die waren ja nichts, die sind da Sünder und die sind die Hunde und so weiter. Und wir in der Beschneidung, wir haben einen Bund mit Gott, wir sind die Besseren, war ihre Vorstellung. Aber das ist hier Ende. Weder dies noch das gilt etwas, sagt der Paulus. Sondern was jetzt zählt ist, dass du eine neue Schöpfung in Christus Jesus bist. Ja, und dieser Richtschnur sollen wir folgen. Und wer dieser Richtschnur folgt, der wird Frieden und Barmherzigkeit haben, sagt er hier klar und deutlich. Und er spricht hier vom Israel Gottes, ja, von diesem neuen Israel, von dem Israel in Christus, wo der Messias der Herr ist und der König ist. Diese wiedergeborenen Christen, die Gläubigen, bilden jetzt das Israel Gottes. Aber leider haben so viele Christen das einfach noch nicht kapiert. Weil die meisten lesen nämlich nicht in der Bibel. Das ist ein großes Manko der Christenheit. Wir lesen vielleicht einmal ein paar Verse. Und da oft aus dem Alten Testament, aus dem Alten Bund. Christen müssen sich mal wieder anschauen, was war wirklich Thema in der Apostelgeschichte und was Paulus alles zu der Sache geschrieben hat. Es taucht immer wieder auf. In fast jedem Brief geht es um dieses Thema. Und das heißt hier, alle, die in Christus Jesus sind, gehören zu diesem neuen Israel Gottes dazu. Egal, was sie vorher waren. Jude, Grieche, Sklave oder Freier, Mann oder Frau, alle sind einer in Christus, schreibt Galater 3, 28. Ja, und ab 29 schreibt er weiter, wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. Ja, in Christus, das ist das Thema. Im Glauben an Jesus Christus, von Neuem geboren. Dann bist du dabei, dann bist du ein Nachkomme Abrahams und somit auch ein Erbe des Segens Gottes. Es sind die neuen Menschen, die, die in Christus Jesus sind und die, in denen Christus Jesus wohnt, die das Reich Gottes ausmachen. Ja, nicht irgendein weltliches Staatsgebilde, Grenze, Land oder irgend sowas. Das Reich Gottes ist ein himmlisches, ein geistliches Reich. Und wir Christen, wiedergeborenen Christen, muss ich sagen, wir bilden dieses Reich Gottes. Wir sind der Tempel Gottes. Wir sind der Leib Christi. Ja, das muss man sich erst einmal geben, was das bedeutet, welche Position wir da haben. Also wir Christen bilden das Reich Gottes hier auf der Erde. Gibt nicht einen Gottesstaat. Ja, weder im Iran, was sie immer sagen, vom Gottesstaat, auch nicht die USA oder auch nicht der Staat Israel. Es gibt das Reich Gottes in der Himmelswelt. Und da ist Jesus König und es breitet sich immer mehr aus. Umso mehr, dass die Christen das verstehen und dieses Reich Gottes in Kraft ausbreiten, umso mehr wird das Reich Gottes die ganze Welt erfüllen. Und das ist der Plan, den der Herr mit seinem Volk, neutestamentlichen Volk, hat. Aber so viele irdisch gesinnte Menschen, und vor allem eben auch Christen, sie begreifen das nicht. Auch die Juden, die Jesus als ihren Messias nicht anerkennen, die begreifen es auch nicht. Sie denken immer noch in irdischen Mustern und Vorstellungen. Und geistliche Dinge nehmen sie nicht wahr. Mein Gott, wenn jemand nicht wiedergeboren ist, kann er ja gar nicht, weil er geistlich tot ist. Aber wenn Leute Christen sind, wiedergeboren sind, geistlich lebendig sind und die geistlichen Dinge nicht wahrnehmen, dann kann man einfach nur sagen, oh, der ist aber total im Fleisch. Weil entweder bist du im Geist und dann nimmst du es wahr, oder du bist im Fleisch und nimmst die geistlichen Dinge nicht wahr. Ja, wenn ich jetzt einmal nehme, Römer 2, ab Vers 28, wie der Paulus hier was erklärt. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch Beschneidung, also ich habe hier mal eingefügt, eine wirkliche, gottgefällige Beschneidung, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und Beschneidung ist die des Herzens, im Geist, nicht im Buchstaben. Sein Lob oder die Anerkennung bei Gott kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. So eine deutliche Aussage, das wird irgendwo in der Christenheit total ignoriert. Nicht die äußerliche Beschneidung im Fleisch ist die gottgefällige Beschneidung, sondern die Beschneidung des Herzens im Geist. Das meint die Wiedergeburt, wieder lebendig gemacht, die Sündennatur beseitigt, ja, die sündige Natur wird rausgenommen, weggeschnitten, so könnte man es vielleicht ausdrücken. So ist eben der ein neutestamentlicher Jude, der es innerlich ist, der in seinem Herzen beschnitten wurde. Und das gefällt Gott. Ja, sein Lob kommt nicht vom Menschen, sondern von Gott. Ja, das ist nicht etwas, wo Menschen sagen, hey, aber du, ja, du bist der, sondern Gott sieht das Herz und Gott interessiert das Herz des Menschen. Und wenn es beschnitten ist, wiedergeboren wurde, wieder lebendig ist, dann kommt es bei Gott wirklich gut an. Es tut der Heilige Geist das Werk in uns und wir werden vom Geist her verändert. Ja, lebendig gemacht, die sündige Natur weg, wie könnte man sagen, neues Betriebssystem aufgespielt. Ja, und dann verändert sich ein Mensch. Dann braucht er nicht mehr, du darfst das nicht tun, du darfst jenes nicht tun, wie das Gesetz das sagt, sondern ist er einfach ein anderer Mensch. Und wenn er dann noch vom Wort Gottes ernährt wird und richtig gut gelehrt wird, dann zeigt sich das auch nach draußen. Dann kann er das auch leben, was das bedeutet dann Heiligung, ja, dann und Wandel im Geist. Und so kann das funktionieren. Nach dem Fleisch, wenn ein Christ nach dem Fleisch weiterlebt, wird er immer noch sein sündiges Verhalten an den Tag legen, das er vorher getan hat, weil er einfach nicht verändert wird. Gut, also unterm Strich heißt es, die Christen sind die Juden des Neuen Testaments. Die echten neutestamentlichen Juden, und die werden gesegnet wie Abraham und Isaak. Die sind die wirklichen Nachkommen, weil sie in Christus sind. Die sind die Erben, weil sie in Christus sind. Die haben den Segen Abrahams, den Segen Gottes geerbt. Ja, Abraham hatte in Isaak einen Sohn der Verheißung. Ja, der Ismael war aus dem Fleisch geboren, der war es nicht, der Erbe. Aber der Sohn der Verheißung, der Sohn mit seiner Ehefrau, mit Sarah, Isaak, das war der verheißene Sohn. Und er ist ein Bild auf Jesus Christus hin und dieser Isaak war reich gesegnet. Ja, und genauso in diesem Stammbaum sind wir in Christus Jesus mit drin. Wir sind praktisch Nachkommen von Abraham, Isaak, Jakob und so weiter durch Jesus Christus, weil Jesus war der verheißene Nachkomme. Und die in Christus sind mit Jesus Christus die Nachkommen, die Miterben, sagt da die Schrift, Miterben Christi. Und das ist für uns eine gute Nachricht. Ja, die Verheißungen, die Abraham bekommen hat, die gehören uns, die gelten uns jetzt in Christus. Und dazu hat Paulus als Bild oder ein Gleichnis einen Ölbaum benutzt, im Römerbrief 11, Vers 17. Und er sagt, wenn da einige der edlen Zweige herausgebrochen worden sind, ja, die edlen Zweige sind die, also Originaljuden, die sind ausgepfropft worden wegen ihres Unglaubens, weil sie Jesus abgelehnt haben. Aber dafür ist ein anderer, ein Zweig eines wilden Ölbaums, das waren dann wir, die Heiden, eingepfropft worden und der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums mit teilhaftig geworden, schreibt der Paulus hier. Also aufgrund des Unglaubens und aufgrund des Glaubens. Ausgepfropft und eingepfropft. Und wer eingepfropft ist, ja, der wird von der Wurzel, ja, der wird davon genährt. Der Segen fließt von der Wurzel durch den Ölbaum, ja, in die Zweige. Darum ist es wichtig für uns, in Christus zu sein. Weil dann fließt das Öl, der Segen, der Geist eben zu uns. Und eben hat der Paulus diesen Ölbaum als Bild für einen Stammbaum von Abraham zu Jesus benutzt. Das heißt, die, die in Christus sind, denen gehören die Verheißungen. Egal, ob sie vorher Juden waren oder Heiden waren oder sonst irgendwas waren, die da drin sind, denen gehören die Verheißungen. In ist, wer drin ist, ist der Spruch. Ja, ist tatsächlich so. Wenn du da drin bist, in diesem Fluss, dann fließt der Segen in dein Leben hinein. In verschiedensten Bereichen, eigentlich überall in deinem Leben, muss der Segen fließen. Der muss offenbar werden, weil du eingepfropft bist. Und weil, wenn du da eingepfropft bist, kann es gar nicht anders sein. Der fließt ganz automatisch in dein Leben hinein. Und wer ausgepfropft ist, da kann er nicht reinfließen. Ganz einfach, oder? Du kannst da mal schauen, wenn du irgendwo eine Pflanze, einen Zweig oder was abschneidest oder abbrichst, der verdorrt, weil nichts mehr nachkommt. Keine Ernährung von der Wurzel. Merkt man oft nicht gleich. Aber ein paar Tage später siehst du, aha, welk geworden, dürr geworden, rausgeschmissen. Aber nicht so schlimm, man kann auch wieder eingepfropft werden, sagte der Paulus auch. Wenn sie wieder zum Glauben kommen, können sie auch wieder eingepfropft werden. Das ist das Tröstliche der ganzen Sache. 2. Korinther 1,20 lehrt uns, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm, also in Christus, ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen. Gott zur Ehre durch uns. So viele Verheißungen Gottes es gibt. Was meint er hier? Die ganzen Verheißungen, die in den Schriften zu finden sind, ist in Jesus ein Ja für die, die an Jesus glauben. Und damit auch ein Amen. Das heißt, jawohl, Amen ist ein Beschluss, so ist es. Und nicht anders, auf Deutsch gesagt. Also, egal wer oder was du bist oder warst, du kannst durch Glauben in den Stammbaum Abraham eingepfropft werden. In Christus nennt sich das. Das stimmt und das ist Fakt. Das, was Gott Neues geschaffen hat, das ist in Christus sein. Ja, vorher waren sie vielleicht ins Gesetz eingepfropft, ja, und die einen mehr, die anderen weniger. Aber das Gesetz hat sie nicht genährt, das Gesetz hat nur gezogen, gefordert. Jesus Christus nährt die Leute, die eingepfropft sind. Und Gott möchte, dass alle Menschen eingepfropft werden. Nicht nur die Juden, sondern alle, auch die Griechen und wie heißt es hier, die Unbeschnittenheit und die Barbaren und die Sklaven und Sklaven und Freie, alle sollen sie eingepfropft werden. Und er macht keinen Unterschied mehr. Gibt nur noch in Christus oder nicht in Christus. Ja, eingepfropft oder nicht eingepfropft. Egal, ob du ein Deutscher bist, ein Amerikaner, ein Chinese, ein Senegalese, ein Israeli oder egal, wichtig ist, in Christus zu sein. Und das geht durch den Glauben. Eigentlich relativ einfach, oder? Durch Glauben. Und Glaubensbekenntnis natürlich. Der Glaube im Herzen und mit dem Mund bekennen. Das macht es aus und das macht den Unterschied. Aber es geht eben nur in Christus. Ohne Jesus Christus ist es einfach nicht möglich, irgendwo an den Segen ranzukommen. Da gibt es kein Hintertür, keine Green Card und keine sonstige Möglichkeit. Nur durch Jesus kommt man zum Vater, hat er selber gesagt. Er ist der Weg zum Vater, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Geht nicht anders, weil ohne Jesus ist der Mensch ein Sünder und getrennt vom Vater, getrennt vom Gott, getrennt vom Segen, ausgepfropft oder schon gleich überhaupt nicht eingepfropft, wenn er nicht ein Jude war. Der Paulus schreibt im Galater 2, Vers 15, wir sind von Natur Juden und nicht Sünder aus den Nationen. Aber da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Christus Jesus, haben wir auch an Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Also das ist eine ganz deutliche Aussage, auch wenn du von Natur aus ein Jude bist und nicht ein Sünder aus den Nationen, du brauchst Jesus. Und deshalb hat der Paulus gesagt, glauben wir, weil wir nur aus Glauben an Jesus Christus gerechtfertigt werden und aus Gesetzeswerken wird keiner gerecht gemacht. Der Glaube an das Evangelium vom Kreuz, der Gnade an Jesus Christus gibt den Menschen das Recht, in Christus zu sein, eingepfropft zu sein, ein Leib zu sein in Christus. Der Paulus sagt, wir sind zu einem Leib zusammen getauft worden. Egal ob Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, wir sind alle mit einem Geist getränkt worden. 1. Korinther 12, 13 war das. Und wir sind alle mit demselben Fleisch- und Blutopfer von Jesus erlöst worden. Ja, da ist nicht für den einen mehr von dem Blut geflossen als für den anderen. Für jeden gleich und für jeden hat es vollkommen ausgereicht, wenn er wirklich glaubt. Ja, für den Paulus war das eigentlich das A und O in seinen Briefen. Ist immer wieder Thema geworden. Zum Beispiel im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 11. Deshalb denkt daran, dass ihr, einst aus den Nationen, dem Fleisch nach, Unbeschnittene genannt und von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung. Und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber, in Christus Jesus, ja, ganz wichtig, jetzt aber in Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft, in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei, friedenstiftend, in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Und er kam und hat Frieden verkündet euch, den Fernen, und Frieden den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide, durch einen Geist, den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Das ist so schön ausgedrückt. Da sind wir nicht mehr Fremde aus der Sicht Gottes und Nichtbürger des Reiches Gottes, sondern wir sind Mitbürger, Gottes Hausgenossen. Das ist ein bisschen altbackener Begriff. Gottes Familie, muss man eigentlich sagen heutzutage. Wir gehören zu Gottes Familie, nicht nur Gottes Volk, sondern Familie. Noch engere Sache ist wie jetzt ein Volk. Wir gehören zu Gottes Familie, er der Vater und wir die Kinder geliebt. Er liebt uns und wir lieben ihn. Und das ist das Evangelium. Vorher waren wir aus den Heiden ausgeschlossen, heißt es hier, ohne Hoffnung, fern von Gott. Aber durch Christus, durch sein Blutopfer, sind wir neu. Diese Trennung ist beseitigt worden. Die Feindschaft zwischen Juden und Heiden ist abgebrochen worden, habe ich da vorgelesen. Das Gesetz wurde beseitigt und in Christus wurde ein neuer Mensch geschaffen. Ein Christenmensch. In Christus hat er Frieden verkündet und Frieden gemacht. Frieden heißt den Fernen, also den Heiden, und den Nahen, das sind die Juden. Und das ist das Schöne. Wir sind zu einem neuen Menschen zusammengefügt worden. Ja, die Sache, ja, du bist der Jude, du bist der Heide, das gibt es nicht mehr. Ja, und auch nicht, soll es auch heutzutage nicht mehr geben, obwohl es immer noch offiziell so behauptet wird. Und wenn dann jemand aus den Juden sich bekehrt, dann wird er ein messianischer Jude genannt. Ist auch so ein Begriff, den es aus der Bibel eigentlich nicht gibt. Weil entweder bist du ein Christ oder bist du kein Christ. Das beides zusammen in einem, das geht nicht. Gesetz und Glaube. Entweder Gesetz oder Glaube. Beides zusammen, das beißt sich. Das mussten eben die ersten Christen, Petrus und Co., auch erst kapieren und lernen. Gut, wir sind Gottes geliebte Familie und er ist unser himmlischer Papa. Paulus sagte, dass nicht alle, die sich einen Juden nennen oder Israeliten oder Abrahams Nachkommenschaft nennen, wirklich Juden oder Israeliten sind. Das ist auch so ein Vers oder Verse, die gerne überlesen werden oder umgangen werden. Wenn ich lese Römer Kapitel 9 ab Vers 6. Nicht aber, als ob das Wort Gottes hinfällig geworden wäre, denn nicht alle, die aus Israel sind, die sind Israel. Auch nicht, weil sie Abrahams Nachkommen sind, sind alle Kinder, sondern in Isaak wird dir eine Nachkommenschaft genannt werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches sind die Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. Sehr deutliche Aussage, nicht alle, die aus Israel sind, die sind Israel. Sondern wie gesagt, die Glaubenden, die sind Israel, die sind die Söhne der Verheißung. Die sind nicht die Kinder des Fleisches, sondern eben die Kinder des Geistes. Und die werden eben das neue Israel sein oder sind das neue Israel. Die Kinder des Glaubens sind Abrahams Nachkommen. Und in ihnen erfüllte Gott die Verheißungen an Abraham. Die Verheißung war an Abraham, dass er Nachkommen hat, so zahlreich wie die Sterne am Himmel und wie die Sandkörner am Meer. Also unzählige. Die hat sich erfüllt und auch, wo Gott gesagt hat, in dir sollen gesegnet werden alle Nationen. Ja, das heißt aber nicht jetzt einfach alle Nationen, sondern die, die aus den Nationen zum Glauben an Jesus gekommen sind, die werden gesegnet sein. Und da gibt es noch eine Aussage, die ziemlich hart klingt. Das ist Apostelgeschichte 3,22. Da zitiert hier, ich glaube, der Petrus war es, Mose. Und in Mose steht, einen Propheten wird euch der Herr, euer Gott, aus euren Brüdern erwecken, gleich mir. Auf ihn sollt ihr hören in allem, was er zu euch reden wird. Es wird aber geschehen, jede Seele, die auf jenen Propheten nicht hören wird, soll aus dem Volk ausgerottet werden. Also sehr hart ausgedrückt. Ausgerottet soll es werden, die nicht auf Jesus hören oder an Jesus glauben. Ja, weil Jesus ist hier gemeint. Also ausgerottet klingt ein wenig hart. Ich würde vielleicht sagen ausgeschlossen. Er gehört halt einfach nicht mehr dazu. Ja, der hat kein Recht auf die Segnungen, die Verheißungen, weil er eben nicht an Jesus glaubt. Gott hat einen neuen Bund gestiftet durch das Blut Jesu, eine neue Sache hervorgebracht durch den Glauben an dieses Evangelium, an Jesus Christus. Aber die Juden hielten einfach an dem alten Gesetz, am Bund Mose fest. Und sie lehnten damit Gottes neuen Bund ab. Und deshalb sind sie ausgeschlossen, ja, ausgerottet aus dem Volk. Nicht, weil jetzt Gott so zornig drauf war, weil sie das getan haben. Nein, sie haben sich eigentlich selber rausgekegelt durch ihren Unglauben. Sie haben eigentlich selber gesagt, na, wir gehören da nicht dazu. So wörtlich haben sie es nicht gesagt, aber unterm Strich war ihre Entscheidung genau das, dass sie dann einfach nicht dazugehören. Machen noch heute noch viele Leute. Sie lehnen Jesus ab. Wie passiert das oft, wenn man mit Leuten anfängt, über Jesus zu reden und die Bibel? Na, will man nicht wissen, brauche ich nicht und so. Ja, Gottes Hand wird zu jedem Menschen ausgestreckt. Er möchte, dass alle gerettet werden. Aber es ist immer des Menschen Entscheidung, will er oder will er nicht. Die meisten kapieren zwar nicht die Tragweite, was ihre Entscheidung da nach sich zieht, mit ewiger Verdammnis. Aber ja, viele sagen dann, ja, gibt es ja gar nicht. Mit dem Tod ist alles aus. Eine Hölle gibt es nicht, einen Himmel gibt es nicht. Wer weiß, was da überhaupt alles stimmt. Okay, mein Gott, die Kirchen haben das Evangelium sehr verdreht und verwässert. Kann man es auch irgendwo nachvollziehen, dass die Leute da nicht mehr viel wissen wollen davon. Wenn der Missbrauchsskandal da durch die Presse geht, das ist natürlich schon sehr problematisch. Und es wird immer Jesus assoziiert, obwohl Jesus damit nichts zu tun hat. Aber eben, weil die Kirchen auch von Jesus reden, ist das ein Problem. Oder weil sie auch von Gott reden, das ist das Problem. Gut, ja, das ist das Thema Israel und was ist wirklich Israel und was hat Gott für einen Plan? Ich meine, was passieren wird, wenn Jesus körperlich wiederkommt, und es wird er, und wenn das neue Jerusalem aus dem Himmel herabkommt, wie es in den Schriften drin steht, das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Erstens können wir es jetzt nicht beeinflussen und zweitens müssen wir erst einmal schauen, wie viel davon Bildersprache ist und wie sich dann das tatsächlich abbildet. Weil wenn man die Maßtabellen jetzt einmal so rechnet, dieses Jerusalem ist ja irgendwo in Ellen beschrieben. Und wenn man das umrechnet, dann kommt da 2000 mal 2000 mal 2000 Kilometer zusammen. Das ist natürlich schon ein Riesending. Und wie das in der Realität dann ausschaut, also der Landstrich Israel, den sie jetzt unten haben da am Mittelmeer, wäre zu klein für diese Stadt. Und eine Stadt, die 2000 Kilometer hoch ist, bei Gott ist alles möglich. Ne? Aber wir werden sehen, jetzt müssen wir das tun, was jetzt für uns angesagt ist, das Reich Gottes verkünden, Jesus verkünden, das Evangelium verkünden, die Gemeinden bauen, die Gemeinde lehren, die geistlichen Dinge in den Vordergrund rücken, die Lügengebäude einreißen, die Christen immer noch glauben. Das ist jetzt unser Teil. Und wenn Jesus wiederkommt, wir wissen es ja nicht, wann es ist, dann sehen wir, was Sache ist. Hauptsache, wir sind dann dabei, oder? Dass wir ihm entgegengehen und ihn auch zujubeln, unseren Herrn. Die Apostel haben oft über dieses Thema diskutiert und vielleicht auch gestritten. Was machen wir jetzt mit den Heiden, die sich da bekehren? Müssen die jetzt das Gesetz halten? Müssen wir sie beschneiden und bla bla bla? Und ja, manche haben gesagt, doch, klar müssen die beschnitten werden. War doch immer schon so. Wir müssen auch das wichtigsten Dinge des Gesetzes halten und so weiter. Aber der Petrus ist dann aufgestanden, kann man auch lesen, Apostelgeschichte 15,7, und hat gesagt, als aber viel Wortwechsel entstanden war, stand Petrus auf und sprach zu ihnen: Ihr Brüder, ihr wisst, dass Gott mich vor langer Zeit unter euch auserwählt hat, dass die Nationen durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und glauben sollten. Und Gott, der Herzenskenner, gab ihnen Zeugnis, also er hat ihren Glauben bestätigt, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, wie auch uns. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, da er durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Nicht durch fleischliche Beschneidung, sondern eben Beschneidung im Herzen. Nun denn, was versucht ihr Gott, ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten? Vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus in derselben Weise errettet zu werden wie auch jene. Also, er hat es ihnen erklärt, die brauchen nicht noch jetzt das Gesetz aufgelastet bekommen. Das haben wir schon nicht geschafft. Und jetzt wollen wir denen auch wieder das Gesetz als Joch auf den Hals legen. Das bringt nichts. Durch den Glauben werden die Herzen gereinigt, werden sie beschnitten und das reicht. Ja, Gott hat ihnen den Heiligen Geist gegeben. Dann können wir nicht sagen, jetzt müssen wir mit dem Gesetz wieder daherkommen. Und so haben sich dann auch geeinigt und haben sich dann so verhalten. Wie gesagt, Gott hat was Neues begonnen. Nach der Ausgießung des Heiligen Geistes wurde ein neues Israel in die Welt gestampft, sage ich jetzt mal. Ein geistliches Israel. Alle, die glauben, gehören dazu, die Jesus annehmen, die von Neuem geboren werden. Das Alte ist vergangen, das brauchen wir nicht wieder hervorkramen. Das ist vorbei, es ist was Neues entstanden. Und wenn jemand in Christus Jesus ist, gehört er dazu. Und das ist die gute Botschaft des Evangeliums, egal, was du vorher warst. Ja, Jude, Grieche, Heide, Mann, Frau, Sklave, Freier, egal. Wichtig ist, du bist in Christus und du bist eingepfropft in den edlen Ölbaum. Und dann bist du der berechtigt ist, den Segen Gottes zu empfangen. Das musst du auch wissen, weil dann ist dein Glaube ja dementsprechend gebaut. Ja, wenn du dich immer als Christ noch als Sünder siehst und dauernde Verdammnis in dir trägst und ein schlechtes Gewissen hast, weil du irgendein Gebot irgendwann irgendwo vielleicht übertreten hast, dann hast du nicht kapiert, das Alte ist vergangen. Ja, dann hast du nicht kapiert, dass du von Adams Sündenfall abgeschnitten bist. Du bist der Sünde gestorben und lebst du der Gerechtigkeit, ja, weil Gott dich gerecht gemacht hat. Und weil er dich gerecht gemacht hat, kannst du auch Gerechtes tun. Als Sünder kannst du nicht. Als Sünder wirst du immer sündigen. Ja, der Mensch ist, ich habe es eh schon oft gesagt, ein Sünder und deshalb sündigt er. Wenn er aber ein Gerechter ist, aus Glauben, dann fängt er nicht mehr an zu sündigen, dann fängt er an, Gerechtes zu tun. Und nicht umgekehrt. So, da bin ich jetzt fertig und jetzt hätte ich bald gesagt, jetzt machen wir Lobpreis. Aber wir wollen jetzt den Herrn einmal ohne Musik preisen. Es muss ja nicht immer Musik sein. Es gibt ja auch Leute, die sind jetzt nicht musikalisch, die können kein Instrument spielen. Songestechnisch sind sie auch nicht irgendwo bewandert. Dann hätten die keine Chance zu preisen. Also geht's auch anders, oder? Und das wollen wir jetzt tun. Also macht fleißig mit. Ihr habt ja alle einen Mund und ihr habt den Geist. Und ihr braucht nicht bloß hören, was ich sage, sondern ihr könnt jetzt alle selber den Herrn anbeten, preisen, danken. Wenn der Geist dich führt, du kannst auch für irgendeine Sache bitten und beten. Das machen wir jetzt mal ein paar Minuten. Du kannst auch in Sprachen beten oder in Sprachen singen, je nachdem. So, danke Jesus, wir preisen dich, du bist unser Herr und unser Gott. Du hast Neues geschaffen, Jesus. Eine neue Schöpfung hast du aus uns gemacht. Ein neues Volk, eine Familie Gottes hast du gegründet. Wir preisen dich, Jesus. Wir können nur preisen, Jesus. Du hast uns das geschenkt, du hast uns Gnade geschenkt. Was wollen wir da uns selber rühmen? Wir können uns nur bedanken und dich preisen, Herr, weil du hast am Kreuz für uns gelitten. Die Strafe für unsere Sünden lag auf dir, Herr, zu unserem Frieden. Du hast Frieden gemacht zwischen uns und unserem himmlischen Vater und Gott. Du hast Gott gezeigt als Papa. Ja, und du hast ihn nicht gezeigt als strafenden, zornigen, gesetzlichen, grantigen Gott, sondern als liebenden Vater, als Papa-Gott. Und du hast ihn gezeigt, Herr, so wie du bist oder warst, so ist der Vater, hast du gesagt. Und wir dürfen mit Freimütigkeit hinzutreten. Wir dürfen Gemeinschaft haben, wir dürfen beten und wir dürfen bitten und wir dürfen das Öl ziehen, die ganze Fülle des Segens Abrahams erleben. Und ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, wir beten dich an. Wir beugen uns unter deine Herrschaft, Jesus. Wir sagen nicht bloß, dass du der Herr bist, sondern wir lassen dich auch Herr sein, Jesus. Du seist der Herr über uns und was der Herr anschafft, das sollen wir tun, Jesus. Wenn der König uns befiehlt, dann muss es getan werden. Und du bist der König, Jesus. Und du bist der beste König. Du bist der König. Du bist das Gesetz bist du, Jesus. Ja, nicht das im Buch geschriebene, sondern du, was du dir ausgedacht hast, das ist wahr und das ist Gesetz. Und das wird umgesetzt. Und wir preisen dich, Jesus, dass du uns führst, weil du uns den Heiligen Geist in unsere Herzen gegeben hast. Ehre sei dir dafür, Jesus. Herr, ich preise dich auch, dass du dich am Kreuz hinbegeben hast, gedemütigt hast und auch unsere Schwachheiten, Krankheiten, Schmerzen, Gebrechen, alle Leiden, du hast sie getragen, Jesus. Durch deine Striemen ist uns heil geworden. Durch deine Striemen ist uns Heilung geworden. Durch deine Wunden sind wir geheilt. Wir preisen dich, Jesus. Wir ehren dich, Herr. Wir proklamieren das Wort über unsere Leiber und über unsere Seelen. Durch deine Wunden sind wir geheilt, vollkommen wiederhergestellt, geheilt, weil du es auf dich genommen hast, Jesus. Alles wurde auf dich gelegt. All unsere Schwachheiten, Leiden, Gebrechen und Krankheiten, alles wurde auf das Lamm Gottes gelegt. Das ist Fakt und niemand kann es ändern. Es ist abgeschlossene Tatsache, es ist vollbracht und niemand kann das zurückdrehen. Niemand kann das ändern. Und wir nehmen es im Glauben an, Jesus. Wir preisen dich, König Jesus. Wir rühmen deinen Namen, Jesus. Wir rühmen dein Blutvergießen, Jesus. Wir rühmen das Opfer deines Fleisches und deines Blutes. An unserer Stelle hast du es getan, Jesus. An unserer Stelle bist du in den Tod gegangen. Aber so können wir sagen, wir sind mit dir gekreuzigt, mit dir gestorben, mit dir begraben, aber auch mit dir wieder auferstanden, zu einem neuen Leben, zu einem ewigen Leben. Ein ewigen Leben in Herrlichkeit. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, König Jesus. Lob, Preis und Ehre dir, Jesus. Du bist lebendig, Jesus. Du lebst. Du lebst und du bist in uns, Jesus. Du bist nicht irgendwo ferne, weit weg, sondern du bist nahe, Herr. Du bist in uns. Wir sind in dir und du bist in uns. Wir sind verbunden mit dir, Jesus. Und wir sind mit dir verbunden mit dem himmlischen Vater, mit unserem Papa. Ja, Wir sind Gottes Hausgenossen, Gottes Familie. Halleluja. Und ihr wohnt in uns, der Vater und du, Jesus. Ihr wohnt in uns. Ihr habt in uns Wohnung gemacht. Welche Gnade, Herr. Welche Gnade, welches Vorrecht. Ehre sei dir, Herr. Ehre sei dem Lamm Gottes. Herr, wir verkünden der Welt deinen Namen. Wir verkünden dieser Welt den Verlorenen, das Evangelium. Wir verkünden es, wir teilen ihnen mit, Herr, wie wunderbar du bist und was der Glaube bewirkt. Aber du musst den Menschen den Sinn, das Herz aufmachen, dass sie hören können, die Ohren öffnen, dass sie hören können, dass sie hören wollen, ja, dass sie das Wort aufnehmen und dass es Frucht bringt, dass sie von Neuem geboren werden, zum ewigen Leben. Halleluja, Herr. Dann sagen wir, Herr, erbarme dich den Menschen, erbarme dich den Menschen, Herr. Wir erwarten, dass dein Geist die Herzen öffnet. Wir erwarten, dass Erweckung geschieht. Wir erwarten, dass Wiedergeburten geschehen, Herr. Wir erwarten auch, dass Geistesgaben sich manifestieren, dass Verheißungen sich erfüllen, dass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen. Im Namen Jesu. Herr, weil dein Wille ist Heilung. Wir sehen an deinem Werk, Jesus, was dein Wille ist. Du willst die Kranken heilen, dass der Glaube erweckt wird, dass sie empfangen können. Herr, und dass gesalbte Männer und Frauen aufstehen, aus unseren Kreisen oder auch woanders, Herr. Gesalbte Leute aufstehen, mit Kraft gesalbte, wo die Power von dir ausgeht, Herr. Eine mächtige Kraft von dir ausgeht, dass deren Gegenwart schon ausreicht, dass Heilung und Freisetzung geschieht. Herr, und vor allem, dass im Lobpreis, so wie du es vor vielen, vielen Jahren gezeigt hast, deine Herrlichkeit offenbar wird und Menschen befreit und geheilt werden. Dass ein Lichtstrahl aus dem Himmel kommt, die Menschen berührt, heilt und befreit. Dass deine Gnade sich mächtig erweist, Herr. Herr, dich preisen, weil wir deinen Namen groß machen. Danke, König Jesus. Halleluja. Danke, Herr. Amen.